Genau, jetzt auch an euch von mir. Moin und herzlich willkommen, auch an die Leute, die von zu Hause, von den Kameras aus zuschauen. Steffi hat es vorhin schon gesagt, wir haben vor 2 Wochen unser neues Jahresmotto eingeführt und begonnen. Orientierungslos, von Gott geführt. Und dafür haben wir diese Karte auch da an die Wand gemalt. Für die Leute zu Hause habe ich hier mal die auch abfotografiert. Eine Karte von irgendeiner unbekannten Insel oder von einem unbekannten Kontinent. Und wir wollen jetzt ein Jahr lang versuchen, mit einer Reise durch diese Insel, durch diesen Kontinenten, uns Orientierung zu suchen, Orientierung zu gewinnen, wie auch immer wir es nennen. Und die einzelnen Markierungen, die ihr so auf dieser Karte seht, das sind die einzelnen Predigtthemen oder Predigtreihen, die uns in dem Jahr erwarten. Vielleicht habt ihr die Karte schon mal ein bisschen ausführlicher betrachtet, schon ein bisschen gerätselt, was könnte sich dahinter verbergen, was könnte bei den einzelnen Sachen dahinter stecken, was könnte das bedeuten? Werdet ihr sehen, müsst ihr euch überraschen lassen. Werde ich jetzt nicht alles vorher verraten. Wir wollen die Reise auch durch die Karte so ein bisschen farblich gestalten, dass man immer merkt, wo man gerade ist. Sollen wir noch überlegen, wie wir das machen. Und unsere erste Predigtreihe, die jetzt mit dieser Predigt beginnt, ist, es geht los. Genauer, was brauchen wir alles, bevor die Reise wirklich beginnt? Und dafür befinden wir uns da unten links auf der Karte, in der Stadt des Anfangs. Da ist auch ein Hafen, wo man dann ankommen kann auf dieser Insel, auf diesem Kontinent. Und wir sammeln jetzt in dieser Anfangsstadt so ein paar Sachen zusammen und bereiten uns vor, wie die Reise dann beginnen kann oder was wir für die Reise alles brauchen. Und heute ist das Thema das Ziel kennen. Und dafür steht dieser Turm in der Anfangsstadt. Ein hoher Turm mit so einem Fernglas obendrauf, ein Aussichtsturm. Auf diesem Aussichtsturm, wenn man hochklettert, kann man schon mal auskundschaften und nach vorne schauen. Und das ist ja das Thema heute. Die Frage ist aber, warum sollten wir am Anfang, ganz am Anfang von dieser gesamten Jahresreihe über das Ziel reden, was ja eigentlich erst am Ende ist. Ich habe eine kleine Geschichte für euch, um das ein bisschen vorzustellen. Stellt euch mal ein Rennen vor. Sagen wir mal ein Fahrradrennen, sowas wie die Tour de France oder sowas. Ein Veranstalter schreibt ein großes Preisgeld aus und viele Fahrradfahrer treten an, um dieses Rennen zu machen und am Ziel anzukommen und das Preisgeld zu gewinnen. Das Rennen startet, alle fahren im Pulk los von der Startlinie aus, es läuft alles super, es ist eine richtig gute Stimmung, alles scheint normal zu verlaufen. Aber nach 2 Stunden oder vielleicht auch ein bisschen länger wundert sich der Veranstalter, weil so lange ist die Strecke gar nicht. Eigentlich sollten mittlerweile alle da sein, alle sollten angekommen sein. Aber es ist niemand da. Also macht sich der Veranstalter los und fährt schnell die Strecke ab. Vielleicht mit so einem kleinen Mofa oder was auch immer der hat, um schnell sich die Strecke anzuschauen. Und nach einiger Zeit trifft er ein paar Wettkämpfer, die einfach da am Straßenrand sitzen. Verwirrt geht er zu den Wettkämpfern und fragt sie, ja, was denn los? Wo bleibt ihr denn? Und darauf antworten die, naja, wir haben uns am Anfang so ein bisschen verfahren, und da haben wir beschlossen, dass jetzt hier unser Ziel ist. Das eigentliche Ziel ist ja noch viel zu weit weg und wir wissen gar nicht genau, wo es ist. Da bleiben wir lieber hier. Enttäuscht lässt der Veranstalter diese Gruppe zurück und fährt weiter. Und da sieht er am Rand der Strecke, dass da ein Café ist. Und an ein paar Tischen von diesem Café sitzen sehr viele von den Rennfahrern, die sich da hingesetzt haben. Er geht zu ihnen und fragt, was denn los ist, warum sie hier jetzt sitzen. Und da sagen sie, naja, wir dachten, das wäre hier schon das Ziel. Schließlich ist es hier so schön und es gibt den besten Kaffee hier weit und breit. Warum sollten wir weiter, warum sollten wir überhaupt bis ins Ziel fahren? Der Veranstalter lässt auch die Gruppe sitzen und fährt weiter, weil ein Wettkämpfer fehlt noch. Und er fährt die ganze Rennstrecke ab und findet niemanden. Und da hört er nicht weit weg von seiner abgesteckten Strecke Jubel. Verwundert geht er hin und sieht, das nicht weit weg von seinem Ziel eine Gruppe von Menschen ist, die jubelt und feiert, und mittendrin sieht er den einen verlorenen Wettkämpfer, der da gerade auf dem Siegertreppchen gestellt wird. Und er geht hin und fragt den Wettkämpfer, was denn los ist, warum er hier jetzt gerade zum Sieger gekürt wird. Und darauf antwortet der Wettkämpfer, naja, ist so, ich habe schnell gemerkt, alle anderen Radfahrer waren schneller als ich. Und ich bin ein bisschen noch weiter gefahren, aber habe ziemlich den Mut verloren und habe gesehen, nebenher läuft hier ein Marathon. Und ich habe ja eh schon ein bisschen mehr Kilometer als die zurückgelegt auf meinem Fahrrad. Und da bin ich einfach umgestiegen aufs Laufen und die haben es gar nicht gemerkt und habe das Rennen sogar gewonnen. Und deswegen habe ich gedacht, warum sollte ich dann da, wo ich wahrscheinlich keine Gewinnchancen habe, dabei sein, sondern ich bin jetzt einfach hier. Und so endet das Rennen und keiner ist letztendlich im Ziel angekommen. Ein Rennen findet statt, einige geben auf, andere denken, es gibt was Schöneres oder ein einfacheres Ziel. Und wieder andere wechseln einfach das Rennen und suchen sich ein Ziel mit scheinbar besseren Gewinnchancen. Jetzt geht es bei der Predigt nicht um Radrennen, auch wenn gleich im Bibeltext klar wird, warum ich diese Geschichte erzählt habe oder warum ich in dem Thema Rennen drin bin. Aber die Frage war ja, warum wir am Anfang über das Ziel reden. Ganz simpel, damit uns das nicht passiert. Ohne ein festgelegtes Ziel endet jeder Wettkämpfer irgendwo anders und gewonnen hat letztendlich niemand. Wenn wir das Ziel nicht kennen, auf das wir zulaufen, dann fehlt uns die Motivation, um durchzuhalten. Und wenn das Ziel nicht klar ist und schön ist, dann wollen wir vielleicht auch gar nicht dahin. Dann gibt es vielleicht schönere Orte auf dem Weg, wo wir lieber bleiben wollen. Und wenn das Ziel für uns nicht wertvoll genug ist, dann gibt es keinen Grund durchzuhalten, sondern man sucht sich vielleicht Ziele, die einem viel einfacher erscheinen. Wichtigst muss ich sagen, Marathon ist nicht einfacher als ein Radrennen. Ich will da jetzt keinen Stress kriegen. Vor allem nicht mit Chris. Deswegen will ich mir heute mit euch unser Ziel anschauen. Und das ist das Ziel von jedem Christen. Der Bibeltext steht heute in Philipper 3, die Verse 12 bis 21. Und ich lese mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich voll auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister. Richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Noch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Jetzt merkt ihr auch, warum ich das Thema Wettlauf oder Wettkampf gewählt habe. Es geht um das Ziel, es geht um die Strecke und es geht um die Läufer. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum ich dieses Predigtthema bekommen habe, weil wir haben einen Pastor, der sehr passioniert ist beim Laufen. Kleiner Tipp, ich bin es nicht. Streckenlauf ist nicht so meins. Ich habe nicht viel Ausdauer. Aber ich hoffe mal, dass ich euch trotzdem gut mit in das Thema reinnehmen kann. Paulus benutzt hier in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi einen Vergleich mit einem sportlichen Wettkampf. Solche Wettkämpfe waren in der Antike, vor allem in Griechenland, sehr beliebt und sehr bekannt. Ich meine, wir kennen alle die Olympischen Spiele und die haben, man ist sich unsicher, wahrscheinlich irgendwann 2000 vor Christus angefangen und wurden offiziell in Griechenland noch gemacht, glaube ich, bis 393 oder irgend sowas. Also die Gemeinde in Philippi wusste, was für Bilder hier Paulus benutzt. Es geht um ein Ziel. Ein Ziel, das noch nicht erreicht ist, wo Paulus aber alles daran setzt, es zu erreichen. Beziehungsweise alles daran setzt, um den Siegespreis zu gewinnen. Was ist dieses Ziel? Das eine Ziel ist Jesus Christus. Paulus als Läufer setzt alles daran, die Ziellinie zu erreichen. Denn wenn er diese Ziellinie überquert, ist er bei Jesus. Und er bekommt den Siegeskranz, den Siegespreis. Und das ist Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also ewige Gemeinschaft mit Gott und Jesus im Reich Gottes. Und im Gegensatz zu einem normalen Wettkampf ist es nicht so, dass es nur einen Sieger gibt und der kriegt den Preis dann, die Medaille, ein Siegertreppchen, sondern das ist was, was jeder Läufer, der die Ziellinie überquert, bekommen wird. Und das ist das, wovon Jesus so viel geredet hat und wofür er auf die Erde überhaupt gekommen ist. Und es ist das, was uns ohne ihn unmöglich war, nämlich diesen Abgrund, der zwischen Gott und uns war, zu überwinden, wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben, direkt in seiner heilenden, friedenschenkenden, liebenden Gegenwart zu sein. Das ist das Reich Gottes. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er starb stellvertretend am Kreuz für uns. Der Weg zum Vater ist frei und er wurde als Erster wieder auferweckt und zum Vater erhöht. Sodass jeder, der sich auf ihn aufrichtet, sich an ihm festklammert, an ihn glaubt, auch zum Vater kommen kann. Durch Jesus können wir Anteil haben an der himmlischen Welt. Das ist das Ziel, auf das wir zulaufen. Aber reicht diese Beschreibung aus, damit ihr euch das vorstellen könnt? Dass ihr euch darauf freuen könnt? Dass euch das motiviert, dieses Ziel anzustreben, wirklich, so wie es hier beschrieben wird? Die Mühen auf sich zu nehmen, um Rennen zu machen. Ich meine, für mich muss ein ziemlich großer Preis da sein, dass ich überhaupt mal an so eine Rennstrecke gehe. Und ich glaube, einigen von euch geht es da ähnlich. In Vers 21 steht, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Der Himmel wird irgendwie anders sein als die Erde, als die Schöpfung, die es jetzt schon ist. Wir bleiben wir selbst, aber wir werden auch verwandelt mit einem neuen Körper. Es gibt einen Grund, weswegen die Jünger Jesus nicht erkannt haben nach der Auferstehung. Es wird eine neue Welt sein, eine neue Schöpfung. Wie können wir uns das vorstellen? Nehmt mal das Schönste, was ihr auf der Welt habt und kennt. Das, was euch am meisten Freude bereitet, das, wo ihr gar nicht anders könnt, als euch gut zu fühlen, wenn ihr das erlebt oder wenn ihr das habt. Es könnte zum Beispiel eure Lieblingsmusik sein, die ihr gerade selbst macht oder die ihr hört. Es könnte sein, auch gar nicht mein Ding, aber es könnte sein, im Fußballstadion zu sein, bei irgendeinem wichtigen Spiel. Es könnte sein, wenn eure Familie in eurer Nähe ist. Es könnte das Haustier sein, was auf eurem Schoß sitzt. Ist es das Angrillen im Frühling oder ist es eine Tasse Tee mit einer Decke im Winter? Was ist euer Moment, wo ihr sagt, das ist das, wo ich mich wirklich gut fühle? Wenn ihr das im Kopf habt, dann ist das, was Paulus hier beschreibt mit dem Ziel, noch eine Stufe höher. Und das ist was so schwierig ist, sich vorzustellen. Es wird mindestens so gut sein, wie das Schönste, was ihr hier erleben könnt. Und noch besser, und das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das ist der Himmel. Das ist das Reich Gottes. Das ist das, was uns an der Ziellinie erwartet. Bedeutet es jetzt, dass wir unser ganzes Leben nur mit dem Blick auf, weil wir verbinden ja Himmel mit dem Jenseits, mit nach dem Tod. Bedeutet es, dass wir unser ganzes Leben jetzt nur so jenseitsorientiert leben sollen? Will Paulus von uns, dass uns nur das Versprechen auf ein besseres Leben nach dem Tod antreibt? Nee, das meint er nicht. Teilhaben an dieser himmlischen Welt bedeutet mehr und es ist heute schon relevant. Das verändert heute schon was in unserem Leben. Denn wir sind auf einem Weg unterwegs und wir sind die Läufer. Ich habe es eins übersprungen, auf dem Weg sind wir erst. Paulus betont, dass wir noch nicht da sind. In Vers 12 steht, es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, sondern wir sind auf einem Weg. Und der Weg, das ist das Leben in der Nachfolge. Also zwischen von Jesus ergriffen zu sein und komplett auf Jesus ausgerichtet zu sein. Wir sollen unser ganzes Leben darauf ausrichten, von Jesus bestimmt zu sein. Also ihn nachzuahmen. Ihn als das größte Vorbild zu haben. Vers 17 schreibt Paulus, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Man hat manchmal den Eindruck, Paulus ist ein bisschen arrogant, wie mal wieder in diesem Vers. Ich bin das beste Vorbild, richtet euch nach mir. Teilweise hat er recht. Und da muss man sich auch mal nach ihm richten. Also das Wichtigste, die Kernaussage ist, sich immer wieder zu legen, was würde Jesus tun in dem, was er tut? Und da wir da nicht immer eine gute Antwort drauf finden, wie haben das andere Christen gut vorgelebt? Es gibt viele Christen, inklusive mich, die nicht immer ein Vorbild sind. Ich würde auch sagen, auch Paulus war nicht immer ein Vorbild. Aber es gibt umgedreht so viel mehr, wo man sich so viele Sachen abschauen kann, wo man sagen kann, hey, so wie die diesen Lebensweg gemeistert haben, das ist was, was ich auch erreichen will. Und deswegen ist ja christliche Gemeinschaft, die Gemeinde, so wichtig, dass man zusammenkommt, gemeinsam diesen Weg geht. Denn alleine kann man sich viel schneller verlieren, alleine verläuft man sich viel schneller. Also man braucht auch einen Ort, um zu merken, ich bin nicht alleine unterwegs. Andere sind auch in dieser Nachfolge und die haben ähnliche Probleme wie ich. An dieser Stelle ein ganz kleiner Werbeblock von mir. Ich bin zusammen mit Norbert in der Gemeinde für den Bereich Kleingruppen zuständig. Also es sind Hauskreise, das sind Zellgruppen, wobei wir da gerade erst eine gründen. Das sind Zweierschaften, Mentoring, Bibelkreise. Das alles sind Kleingruppen, die es schon in der Gemeinde gibt. In der Gottesdienst hier sonntags hat man die Möglichkeit, die gesamte Gemeinde zu treffen und Gemeinschaft miteinander mit Gott zu haben. Aber erst in Kleingruppen gibt es erst wirklich die Möglichkeit, dass jeder zu Wort kommen kann und dass ihr euch über euer alltägliches Christsein austauschen könnt. Kleingruppen sind da, wo Gemeinde und Alltag zusammenkommen. Und wenn ihr also sagt, hey, ich habe da Mangel, mir fehlt das, was du gerade beschreibst, dann kommt gerne auf mich oder Norbert mal zu. Und wir wollen euch helfen, da irgendwo Anschluss zu finden. So viel zum kurzen Werbeblock. Ewige Gemeinschaft mit Jesus ist das Ziel und der Weg ist ein immer mehr von ihm erfüllt werden, immer mehr von ihm ergriffen werden, immer mehr das zu schaffen, so zu handeln, wie Jesus es getan hat. Und ich meine, wenn wir im Neuen Testament lesen, ist es sehr herausfordernd immer mal wieder. Weil Jesus so eine hohe Stufe ist. Aber es ist ein Weg. Und wir können immer weitergehen, einen Schritt nach vorne, einen Fuß vor den anderen. Es gibt nämlich ein hinter uns des Weges, hinter uns des Weges und ein vor uns des Weges. Wie viel noch vor uns liegt, das weiß niemand. Zum einen wissen wir nicht, wie lange wir noch leben, das weiß nur Gott. Und zum anderen wissen wir nicht, wann Jesus wiederkommt. Auch das weiß nur Gott. Es kann sein, dass er morgen wiederkommt. Es kann sein, dass es erst nach unserer Lebenszeit ist. Ich habe mal von einem Theologieprofessor gehört, der anscheinend sehr gut war, weil alle haben ihn anscheinend gemocht. Und der sollte zu einem Geburtstag überrascht werden. Und er mochte das Orchester sehr gerne. Deswegen hat das gesamte Blasorchester sich aufgestellt, früh morgens gekommen, um ihn morgens noch vor der Uni ein Ständchen zu bringen. Sie stellen sich auf vor seinem Haus und Posaunen und Trompeten fangen an und spielen. Und dann rennt der, sieht auf einmal das ganze Orchester, wie der Professor aus dem Haus rausrennt, mit wilden Augen noch im Bademantel, sich umschaut und scheinbar richtig begeistert ist, sieht das Orchester und geht enttäuscht wieder ins Haus zurück. Und die Leute sind ein bisschen verwirrt und ein Student geht so zum Haus und klopft und fragt, ja, entschuldigen Sie, Herr Professor, was war denn gerade los? Und er sagt, naja, ich bin hier jetzt gerade geweckt worden von Trompeten und Posaunen und habe an die Offenbarung gedacht und dachte, Jesus ist wiedergekommen, der Herr ist da. Und dann bin ich rausgerannt und da wart nur ihr da. Also, habt ihr so eine Naherwartung, dass ihr sofort denkt, oh, das muss das sein? Die Menschen im Neuen Testament, also die Jünger und die ersten Christen, die waren überzeugt, dass Jesus noch zu ihren Lebenszeiten wiederkommt, dass sie das noch mitkriegen. So eine Naherwartung, muss ich zugeben, habe ich nicht. Ich glaube, wenn jetzt draußen Posaunen und Trompeten anfangen zu spielen, wäre nicht mein erster Gedanke, dass das ist, dass Jesus wiederkommt. Aber es kann jederzeit passieren. Wir wissen nicht, wie lang der Weg noch sein wird. Aber was sich nicht ändert, ist, wir kennen das Ziel. Und wir haben schon einen Teil des Weges hinter uns. In Vers 16 steht, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Die Schritte, die du selbst schon in der Nachfolge getan hast, selbst wenn du am Anfang noch stehst, ganz am Start, die sind unglaublich wertvoll. Und wenn selbst Paulus sagt, er ist noch nicht angekommen, dann können wir das auch nicht von uns erwarten. Wir sind auf dem Weg und wir sind gemeinsam unterwegs. Und es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, zu sehen, wie weit man schon gekommen ist, sondern zu helfen, wo man kann und Vorbilder zu sehen, wo man es braucht. Wichtig ist nur, bleibt auf dem Weg. Und das tut ihr, indem er auf das Ziel ausgerichtet bleibt. Das war der Weg und das Ziel. Aber ihr, jeder Einzelne von euch, ihr seid die Läufer und ihr seid auf diesem Weg unterwegs. Und wie funktioniert das jetzt praktisch? Es gibt verschiedene Momente, wie ihr vielleicht gerade unterwegs seid. Wenn ihr am Start seid, da kann der Weg, der vor einem liegt, manchmal ewig erscheinen. Aber bedenkt, dass jeder immer noch auf diesem Weg unterwegs ist. Und vollkommen ankommen werden wir erst im Himmel. Oder wenn Jesus vorher wiederkommt. Aber selbst am Start, wenn man dann in diesem Startblock steht, kann man sich schon ausstrecken nach dem Ziel. Paulus sagt in Vers 13, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Es ist egal, ob du unsicher bist oder noch viele Fragen hast oder noch gar nicht weißt, was es bedeutet, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Schau auf Jesus. Richte dich nach ihm aus. Das ist das Ziel. Dann kannst du gar nicht falsch laufen. Und es gibt auch Zeiten, wo die Strecke irgendwie so Kurven hat. Und ihr seid einfach fertig, ihr seid müde und man kann nicht mehr. Und das Ziel ist bewusst nicht mehr vor Augen. In solchen Momenten fehlt die Motivation. Und das Rennen ergibt einfach keinen Sinn mehr. In Vers 16 schreibt Paulus, Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall abbringen lassen. Du bist schon weit gekommen, egal wo du gerade bist. Und in Vers 20 schreibt er, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir sind Bürger des Himmels. Das würde ich gerne auf meinem Perso stehen haben, nicht Deutscher. Und das sind wir schon jetzt. Wir haben schon jetzt Anteil am Himmel durch Jesus. Das letzte Ziel ist noch nicht erreicht, aber du bist schon geliebtes Kind Gottes. Und nichts kann es ändern, auch wenn man eine Durststrecke auf dem Weg ist. Lass dich nicht abbringen von dem, was du schon erreicht hast und verliere das Ziel nicht aus dem Gedächtnis, wenn du schon das Gefühl hast, es gerade nicht sehen zu können. Fester, als du es kannst, hält Jesus an dir selbst fest. Und schließlich, wenn du in keiner extremen Situation bist, bist du einfach am Laufen. Laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Luther übersetzt es in Vers 12 so, ich habe ja immer die Neue Genfer gehabt, jetzt lese mal aus Luther vor, weil das hat man vielleicht ein bisschen mehr im Ohr. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus ergriffen bin. Wie so ein Läufer, der schon kurz vorm Ziel ist und sich so lang macht, dass er so schnell wie möglich über diese Ziellinie kommt. So sollen wir leben, immer ausgestreckt, Jesus entgegen. Und wenn wir danach unser Leben ausrichten, dann hat unser Leben die richtige Richtung. Wenn wir an dem Ziel dranbleiben, dann gehen wir auf dem Weg zum Ziel nicht verloren. Dann ist es nicht so wie meine Anfangsgeschichte mit den Radlern, wo die einen relativ schnell Lust verloren haben, weil sie sich ein bisschen verlaufen haben. Die anderen lieber Lust auf Kaffee hatten, als auf das Ziel. Und der Letzte, der gesagt hat, hey, da habe ich bessere Gewinnchancen, ich gehe woanders hin. Unser Blick ist auf das Ziel ausgerichtet, so wie, ein bisschen kleiner Spoiler, noch bei der Karte. Das Fernglas von diesem Aussichtsturm, wo wir heute sind, das zeigt nach rechts oben auf die Stadt. Die Stadt des Ziels, das himmlische Jerusalem. Haltet euren Blick fest auf Jesus in allen Lebenslagen und jagt ihm nach. Dann seid ihr auf dem richtigen Ziel, auf dem richtigen Weg. Und ich kann euch nur versprechen, das Ziel, das lohnt sich. Amen.